Krebs. Der Forschungspodcast der Nationalen Dekade gegen Krebs.
In dieser Folge geht es um das Forschungsprojekt MyEOCRC. Das steht für Microbiota Early Onset Colorectal Cancer. Dieses Projekt untersucht den Darmkrebs, eine der häufigsten Krebsarten, die zunehmend auch bei jüngeren Menschen auftritt. Der interdisziplinäre Forschungsverbund untersucht, welche Rolle das Mikrobiom bei der Entstehung von frühem Darmkrebs bei Menschen unter 50 Jahren spielt. Dafür analysieren die Forschenden unter anderem Darmbakterien, Mikrobiomsignaturen und den Einfluss von Ernährung, um neue Ansätze für die Risikoeinschätzung und Prävention zu entwickeln. Darüber spreche ich heute mit dem projektverantwortlichen Forscher Prof. Dr. Sebastian Zeisig. Wer sind Sie und was ist Ihr besonderes Talent?
Ja, mein Name ist Sebastian Zeisig. Ich bin Arzt und Wissenschaftler, Gastroenterologe, also jemand, ein Arzt, der sich mit dem Magen-Darm-Trakt beschäftigt und den Organen im Darm. Und Wissenschaftler. Und ich weiß gar nicht, ob ich ein besonderes Talent habe, ehrlich gesagt. Also vor allem keins, was ich vielleicht für diesen Podcast besonders qualifiziert. Ich glaube, mein größtes Talent vielleicht im Sinne der Forschung ist Neugier. Neugier und Beharrlichkeit.
Was hat Sie motiviert, in die Krebsforschung zu gehen?
Krebs ist natürlich für uns als Ärzte ein ganz, ganz vordringliches Problem. Darmkrebs, das ist unser Interessengebiet, das ist eine der häufigsten Krebsformen. Und die wirkliche Motivation für mich, in das Feld zu gehen, war ehrlicherweise dann am Ende doch ein Zufall. Wir haben uns beschäftigt mit der Frage, wie regulieren Bakterien Entzündung im Darm in Autoimmunerkrankungen? Und wir sind durch einen Zufall darüber gestolpert, dass wir bakterielle Veränderungen nicht nur in Entzündung finden, sondern auch im Darmkrebs. Und das hat dann eine Kaskade von Studien getriggert, die uns immer tiefer in das Feld Darmbakterien und Darmkrebs geführt haben.
An welchem Projekt arbeiten Sie zurzeit und worum geht es?
Ich leite ein Konsortium, also ein Verbund von Forschenden zum Thema mikrobiombasierte Prävention von frühem Darmkrebs. Was steckt dort drin? Dort steckt das Mikrobiom drin, über das wir gerade eben schon gesprochen haben, also die Ganzheitlichkeit mikrobieller Organismen im Darm. Und der Darmkrebs konkret, die Gruppe des frühen Darmkrebses, also junge Personen unter 50, die Darmkrebs entwickeln. Und das Ziel unseres Forschungsverbundes ist zu verstehen, wie das Mikrobiom Darmkrebs regulieren kann und wie wir diese Information nutzen können, um zum einen möglicherweise über das Darmmikrobiom, über das Stuhlmikrobiom Darmkrebsrisiko vorhersagen zu können und um zum anderen durch Veränderung des Mikrobioms, therapeutische Veränderung des Mikrobioms, Darmkrebs möglicherweise verhindern zu können oder auch therapieren zu können.
Was macht Ihren Forschungsansatz oder Ihre Methodik besonders oder neuartig?
Ja, ich glaube, die Interdisziplinarität ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben seit vielen Jahren verstanden, dass Darmkrebs insbesondere in der Population junger Personen immer häufiger wird. Und die Risikofaktoren dafür sind sehr viel in der westlichen Diät, in der westlichen Ernährung, also fettreiche Diäten, zuckerreiche Diäten, Adipositas und ihre Folgeerkrankung. Und man weiß das seit langem, es ist schwierig, gegen diese Risikofaktoren gegenzusteuern. Und parallel zu diesen Entdeckungen haben wir und andere eben gesehen, dass Ernährung ein ganz wichtiger Modulator des Mikrobioms ist und das Mikrobiom seinerseits eine wichtige Rolle bei Darmkrebs spielt. Und insofern ist die These unseres Forschungskonsortiums, dass das Mikrobiom so ein bisschen als, Integrator, Vermittler zwischen Ernährung und Darmkrebsentwicklung steht. Und dann können Sie in einer idealen Welt ganz oben ansetzen und sagen, wir ernähren uns alle gesund, wir machen viel Sport und wir eliminieren die Risikofaktoren. Das halte ich für eine hoffnungsfrohe, aber vielleicht nicht ganz realistische Aussicht. Und unser Wunsch ist, eine Ebene tiefer einzusteigen und vielleicht auch in der Gegenwart all dieser schädlichen Risikofaktoren Mikrobiom so verändern zu können, dass diese darmkrebsfördernden Effekte verschwinden oder reduziert werden.
Was sind bisher Ihre wichtigsten Erkenntnisse und Erfolge im Projekt?
Ja, wir sehen im Projekt vielleicht als wichtigsten Punkt, dass die Mikrobiota über zahlreiche unterschiedliche Wege Darmkrebs regulieren kann, sowohl in positiver wie auch in negativer Weise. Wir sehen viel, also wir machen zum einen tiermodellbasierte Forschung, zum anderen Forschung am Menschen. Wir sehen in den Tiermodellen, dass Darmkrebs sich nicht entwickelt, wenn die Tiere keimfrei aufwachsen. Das heißt, die Mikrobiota im Darm ist ein erforderlicher Faktor, damit Darmkrebs entstehen kann. Das heißt, zuallererst hat das Mikrobiom vielleicht eine pathogene, eine tumorfördernde Wirkung, denn ohne Mikrobiom gibt es keine Darmkrebsentwicklung. Wenn man dann tiefer hineinschaut, sieht man, es ist komplexer. Es gibt Darmbakterien, wir untersuchen vor allem Bakterien. Es gibt Darmbakterien, die Krebsentwicklung fördern können. Es gibt Darmbakterien, die Krebsentwicklung offensichtlich auch negativ beeinflussen können, also vielleicht reduzieren können, bremsen können. Und das auf unterschiedlichsten Wegen. Und das Verständnis dieser Wege hilft uns dann, therapeutische und präventive Ansätze zu entwickeln. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis. Wir sind jetzt relativ weit im Verständnis der Mechanismen, über die Darmbakterien Krebs regulieren können. Und im nächsten Schritt modulieren wir jetzt das Mikrobiom, im Moment noch im Tiermodell, mit der Idee, neue präventive und therapeutische Ansätze zu entwickeln. Und der zweite, vielleicht wichtige Ansatz ist, dass wir Patienten mit Darmkrebs haben ein verändertes Darmmikrobiom. Das können sie im Stuhl nachweisen. Und insofern ist eine der Ideen auch, dass sie über eine Stuhlprobe und die Analyse des Mikrobioms in der Zukunft vielleicht auch eine genauere Aussage treffen können, wie hoch das Darmkrebsrisiko einer Person ist. Wir untersuchen dort longitudinal, das ist im langfristigen Verlauf, Kohorten von Personen mit einem erhöhten Darmkrebsrisiko, weil sie zum Beispiel erblich vermittelt ein erhöhtes Risiko haben oder weil sie adipös sind, ein erhöhtes Risiko haben. Und wir schauen, ob wir über das Mikrobiom vorhersagen können, wer dann wirklich Darmkrebs entwickelt. Auch dort mit der Idee, eine sogenannte Risikostratifizierung zu machen, das ist zu sagen, was ist die Patienten, was die Population, auf die wir ein besonderes Auge haben müssen als Ärztinnen und Ärzte.
Welchen Einfluss kann Ihre Forschung konkret auf Patientinnen und Patienten haben?
Wir sind im Moment sicher im Stadium noch des Verständnisses von Mechanismen und nicht an dem Punkt angekommen, wo wir ein neues Diagnostikum haben oder eine neue Therapie. Also es ist Grundlagenforschung und wir wissen, dass es eine lange Zeit dauert, typischerweise Dekaden, um von dieser Grundlagenforschung in Therapien zu kommen. Die konkrete Vision in unserem Fall sind zwei unterschiedliche Ansätze. Die Nutzung von Mikrobiomsignaturen im Stuhl, um vorherzusagen, ob Personen ein niedriges oder ein hohes Risiko für Darmkrebsentwicklung haben und diese Gruppen mit hohem Risiko dann entsprechend engmaschiger kontrollieren zu können. Und der zweite Ansatz ist, Mikrobiom zu modulieren im Sinne von Cocktails von Bakterien, die möglicherweise schützende Effekte haben, indem sie negative Bakterien eliminieren aus der Mikrobiota oder andere positive Effekte haben. Also Mikrobiom als Diagnostikum und Mikrobiom in der Prävention und vielleicht auch der Therapie von Darmkrebs als Zukunftsvision.
Welche nächsten Schritte stehen an und worauf freuen Sie sich besonders?
Wir haben jetzt ungefähr das Bergfest gehabt. Wir sind auf der Hälfte der Laufzeit des Konsortiums. Die ersten Jahre unserer Arbeit haben sich damit beschäftigt, Mikrobiomsignaturen zu identifizieren, die wir bei Darmkrebspatienten sehen können und die Mechanismen zu verstehen, über die das Mikrobiom Darmkrebs regulieren kann. Die zweite Hälfte der Laufzeit des Konsortiums widmet sich jetzt der Anwendung. Wir schauen jetzt also, wie gesagt, longitudinal in großen Kohorten von gesunden Personen, ob diese Mikrobiomsignaturen wirklich korrelieren mit Darmkrebsrisiko. Dann wären sie ein geeignetes Diagnostikum. Und wir sind parallel daran, und das ist eher im Tiermodell noch als im Menschen, Mikrobiom jetzt wirklich zu modulieren und zu schauen, können wir Darmkrebsrisiko senken über eine Modulation des Mikrobioms. Das sind die Dinge, die uns gerade beschäftigen, faszinieren und wo wir hoffen, zeitnah voranzukommen.
Inwiefern hilft aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen in der Krebsforschung?
Es ist in meinen Augen der ganz, ganz essentielle Punkt. Unser Konsortium wäre undenkbar ohne eine solche interdisziplinäre Zusammenarbeit. Es sind Personen mit ganz, ganz Wissenschaftler, mit ganz, ganz unterschiedlichen Hintergründen in unserem Konsortium. Wir haben Forschende, die sich mit Epidemiologie beschäftigen, die also Kohorten, große Kohorten von Personen und von Patienten im Langzeitverlauf untersuchen. Wir haben Forschende, die sich mit bakterieller Kultur beschäftigen, mit bakterieller Sequenzierung, mit den Stoffwechselprodukten, die von Bakterien entstehen, mit Tiermodellen der Darmkrebsentwicklung. Also ganz, ganz unterschiedliche Ansätze. Sie können all diese Dinge nicht in einer Person vereinigen. Und insofern wird das Konsortium und unsere Forschung getragen eben von diesem Aspekt der Interdisziplinarität, wo Forschende mit ganz, ganz unterschiedlichen, mit ganz, ganz unterschiedlichem Wissen, mit ganz, ganz unterschiedlichen Ansätzen zusammenarbeiten.
Welche Rolle spielt die Forschungsförderung im Rahmen der Nationalen Dekade gegen Krebs für Ihr Projekt?
Auch da ist der Satz, sie ist absolut essentiell. Es würde unser Konsortium nicht geben ohne diese Förderung. Die Förderung, die wir machen, ist auch in einem größeren Maßstab natürlich. Wir haben dort unterschiedliche Forschende mit unterschiedlichen Hintergründen, also mehrere Forschungsgruppen über ganz Deutschland verteilt. Das geht nur mit substanzieller Forschungsförderung. Und diese haben wir erhalten über die nationale Dekade. Die Forschung, die wir im Moment vorantreiben und die in meinen Augen faszinierende Forschung ist, und ich hoffe, dass viele diese Meinung teilen, wäre nicht möglich ohne die Forschungsförderung durch die nationale Dekade.
Was möchten Sie Menschen mitgeben, die sich für Krebsforschung interessieren oder selbst betroffen sind?
Für beide Gruppen, sowohl die Selbstbetroffenen als auch die an der Krebsforschung Interessierten, wirken Sie mit. Für Patientinnen und Patienten vielleicht zum Teil schwerer zu sehen. Man ist erstmal fokussiert auf die eigene Erkrankung und die Behandlung. Auch für Patientinnen und Patienten gibt es aber viele Möglichkeiten, an Wissenschaft mitzuwirken, indem man an klinischen Studien beispielsweise teilnimmt, an denen man Bioproben in Datenbanken bringt. Und für die an Krebsforschung interessierten, ich sag mal Forschenden, ja, bleiben Sie dran. Seien Sie neugierig, seien Sie beharrlich. Forschung hat auch ein großes Frustrationspotenzial. Es ist längst nicht so, dass jede Idee zündet und in der nächsten Therapie endet oder in die nächste Therapie mündet, sondern wir sehen, dass viele Ideen, die wir haben, am Ende eben falsch waren, zu anderen Erkenntnissen führen. Also Forschung ist ein Scheitern, wieder aufstehen und weitergehen. Und deshalb für die Jungen oder auch für die älteren Forschenden Beharrlichkeit und Neugier, und für Patientinnen und Patienten schauen Sie, wie Sie sich einbringen können, auch über Interessengruppen, über die Mitwirkung dort, über Teilhabe an klinischen Studien. Es gibt viele Wege, Forschung, medizinische Entwicklung als Patient, als Patientin voranzubringen.
Das war Tatort Krebs to go. Vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie keine Folge der dritten Staffel verpassen wollen, abonnieren Sie gerne und hören Sie auch mal in unsere bisherigen Folgen rein. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Ich bin Marlene Schäfer, Podcast-Host der Nationalen Dekade gegen Krebs, und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.